nachgedacht, was nach dem Tod ist, ob überhaupt irgendwas nach dem Tod ist. In einer im Februar 2017 durchgeführten Umfrage von Statista waren es ungefähr 66%, die Leute gesagt haben, ja, irgendwas kommt bestimmt noch nach dem Tod. Ja, was genau, dazu gab es verschiedene Meinungen, Wiedergeburt, Jenseits oder irgendwas ganz anderes. Ja, das deckt sich mit den Nachtodvorstellungen von den meisten Kulturen auf dieser Erde. Den meisten Kulturen, die auf dieser Welt vorkommen, seien es irgendwelche großen Religionen oder auch nur ein Urwaldvolk, ist nach und mit dem Tod nicht alles zu Ende, sondern es kommt was danach. Zum Beispiel die Babylonier, die alten Ägypter, das antike Griechenland oder Rom, aber auch Religionen wie Hinduismus, Islam oder Christentum haben eine sehr genaue Vorstellung von dem, was nach dem Tod passiert. So hatten zum Beispiel die Babylonier, die wir auch aus der Bibel kennen, die Vorstellung, dass schlechte Taten den Zorn der Götter über sie bringen würden und sie dadurch nach dem Tod dann ewige Qualen zu leiden hatten. Und wer einfach nichts Schlechtes getan hat, der hatte auch nichts zu befürchten. Im alten Ägypten, im Gegensatz dazu, gab es ein Totengericht, wo die Toten ja nach ihren Taten dann gerichtet wurden. Und wer schlecht war, der wurde praktisch zu Nichtexistenz verurteilt, der war dann einfach weg. Oder im antiken Rom und antiken Griechenland gab es in beiden ähnliche Vorstellungen, wo zum Beispiel da kamen schlechte Menschen in die unterste Ebene der Unterwelt, in den Tartarus, wo sie dann im antiken Griechenland ewige Qualen zu leiden hatten, im antiken Rom dann Qualen so lange, bis ihre Schuld sozusagen beglichen war. Dann vergleichbare Konstrukte gibt es auch in allen anderen in allen großen Religionen, wo das Christentum übrigens ziemlich heraussticht. Denn fast in allen Kulturen und Religionen geht es darum, dass Menschen irgendwas Gutes tun auf der Erde, dass sie irgendwie durch ihre Taten zu guten Menschen werden. Außer im Christentum, das ist die einzige Religion, die ich gefunden habe, wo es ja die Errettung nicht durch Taten erwirkbar ist. Aber besonders in der Wissenschaft wird die Meinung vertreten, dass der Mensch einfach nur ein bisschen Biologie ist, der Tod einfach das Ende von dem und ja danach nichts weiterkommt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Wissenschaft immer schon seit langer Zeit versucht, den Tod immer weiter hinauszuzögern oder ganz zu verhindern. Allerdings wird bei all dem ein wichtiger Punkt außen vor gelassen, denn der Tod ist unabwendbar. Es gibt zwar vereinzelt Wissenschaftler, die das auch denken, allerdings denken die das aus wissenschaftlicher Sicht, wobei deren Begründungen relativ zweifelhaft sind. Aber wie komme ich jetzt darauf, dass der Tod unabwendbar ist? Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das können wir in der Bibel nachlesen. Ich lese uns einmal aus Hebräer 9, den ersten Teil von Vers 27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Das ist ziemlich eindeutig. Der Tod ist also die unabwendbare Bestimmung des Menschen. Da kann die Wissenschaft also an so viel forschen, wie sie will. Ihr Ziel kann sie gar nicht erreichen, den Tod abzuwenden. Aber warum ist das eigentlich so? Warum muss der Mensch überhaupt sterben? Ich denke, um das zu beantworten, muss man erstmal schauen, was die Bibel unter Tod überhaupt versteht. Denn das ist gar nicht so eindeutig, wie es sich vielleicht anhört. Die Bibel kennt nämlich, um genau zu sein, drei verschiedene Arten von Tod. Die erste Art können wir in Epheser 2, Vers 1 nachlesen. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Die erste Art von Tod ist der geistliche Tod. Das meint die Trennung von uns Menschen von Gott. Gott hat den Menschen ursprünglich dazu geschaffen, um mit ihm zusammen zu leben, um mit ihm zusammen enge Gemeinschaft zu haben. Anfangs hat es auch super funktioniert. Allerdings gab es dann einen Zwischenfall, der alles verändert hat. Und wenn ich sage alles, dann meint das wirklich alles. Der Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte wurde dadurch umgeschrieben praktisch. Ich möchte uns dazu einmal ein paar Stellen aus 1. Mose lesen. Das erste ist 1. Mose Kapitel 2, Abvers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn in dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist erstmal eigentlich eine ganz eindeutige und eigentlich nicht wirklich schwere Sache. Im Garten Eden gab es sicherlich reichlich Bäume. Da würde es nicht schwer gewesen sein, diesen einen Baum in Ruhe zu lassen. Allerdings lesen wir dann ein paar Verse später in 1. Mose Kapitel 3 ab Vers 1 folgendes. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ja, hier lesen wir, dass der Mensch und seine Frau beide das Gebot, welches wir vorhin gelesen haben, missachtet haben. Allerdings sehen wir im Vers 7 auch, dass sie nicht einfach tot umgefallen sind. Da könnte man ja schon fast behaupten, dass die Schlange recht hatte damit, dass sie nicht sterben werden. Sie hätte dann recht gehabt, wenn Gott tatsächlich den körperlichen Tod gemeint hätte an dieser Stelle. Aber da sie nicht tot umgefallen sind, sieht man, dass hier der geistliche Tod mit gemeint ist. Da der geistliche Tod die Bedeutung hat, von Gott getrennt zu sein, passt das auch mit den Konsequenzen zusammen, die Gott kurz später daraus zieht. In 1. Mose 3, ab Vers 22 lesen wir, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und Gott, der Herr, schickt ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern. Und die Flammen des Zucken des Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Durch die Verbannung aus dem Garten Eden besiegelte Gott die von nun an bestehende Trennung des Menschen zu Gott. Und als wäre das noch nicht genug, bedeutete diese eine Tat nicht nur die Trennung der ersten beiden Menschen von Gott, sondern auch die Trennung von allen Menschen, die jemals noch geboren werden sollten von Gott, auch bevor diese ihre erste eigene Sünde getan haben. Und dass das tatsächlich so ist, können wir in einem Brief an die Römer in Kapitel 5 ab Vers 12 lesen. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Besonders deutlich macht es noch der Anfang von Vers 18 aus dem gleichen Kapitel. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam. Aber um ehrlich zu sein, können wir eigentlich sogar froh sein, dass Gott mit seinem Gebot nicht den körperlichen Tod gemeint hat, sondern nur den geistlichen Tod in Anführungszeichen. Denn ansonsten wäre die Geschichte der Menschheit ziemlich kurz gewesen, wenn Adam und Eva da schon körperlich gestorben wären. Vielleicht hätte Gott zwar den Menschen neu erschaffen, aber vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht. Und eigentlich fängt ja genau da schon Gottes Gnade an. Denn dadurch, dass der Mensch körperlich weiterleben durfte, hat Gott die Möglichkeit zur Errettung geschaffen. Wäre es direkt ein körperlicher Tod gewesen, hätte es keinerlei Möglichkeiten zur Umkehr mehr gegeben. Ja, Gott hat dem Menschen da schon eine zweite Chance gegeben. Aber in gewisser Weise hatte diese Übertretung dann doch wieder einen körperlichen Tod zur Folge. Damit meine ich jetzt erstmal nicht den Tod Adams oder Evas, der erst viele hundert Jahre später eintreten sollte, sondern ich lese uns dazu einmal aus 1. Mose 3, den Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Diese Sache kann man leicht überlesen. Jedoch ist sie sehr weitreichend. Und zwar wurde hier das erste Mal Blut vergossen. Es war das erste Sündopfer, welches sogar von Gott selbst mit den Menschen gehalten wurde. Das macht es nochmal deutlich, dass ja für Sünde Blut vergossen werden muss und ja, das ist unumgänglich. Somit hatte diese erste Übertretung neben dem geistlichen Tod dann doch auch wieder einen körperlichen Tod zur Folge. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal das Tier, welches Gott geopfert hatte, und zum anderen dann doch wieder den körperlichen Tod vom Menschen. Der trat jedoch nicht direkt ein, sondern erst deutlich später. In 1. Mose 5 finden wir den Stammbaum von Adam bis Noah. Ja, und dort können wir nachlesen, dass Adam ganze 930 Jahre alt wurde und dann erst starb. An dieser Stelle möchte ich uns dann nochmal aus 1. Mose 3 den zweiten Teil von Vers 22 in Erinnerung rufen. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Ja, theoretisch wäre es dem Menschen möglich gewesen, ewig zu leben. Er hätte nur nach dem Sündenfall Zugang zum Baum des Lebens gebraucht. Allerdings hat Gott den Zugang für den Menschen unmöglich gemacht, indem er den Menschen aus dem Garten verbannt hat und den Eingang mit Engeln bewachen ließ. Ja, und der fehlende Zugang hatte dann schließlich später den Tod zur Folge. Aber nicht nur das. Denn auch durch die Sünde, die jetzt in der Welt war, war der körperliche Leib verdorben. Denn die Sünde lebt im Fleisch. Und der Mensch sündigt auch durch das Fleisch. Das können wir in einigen Stellen in der Bibel erkennen. Ich möchte uns beispielhaft einmal Römer 7, Vers 14 lesen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, aber ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Dadurch, dass unser körperlicher Leib jetzt durch die Sünde verunreinigt wurde, wäre es gar nicht mehr möglich gewesen, mit diesem Leib Gott entgegenzutreten. Deswegen muss der körperliche Leib auch vergehen. Ursprünglich lag die obere Grenze des Alters übrigens bei knapp 1000 Jahren. In 1. Mose 5, Vers 27 lesen wir: Und alle Tage Methuselachs betrugen 969 Jahre. Dann starb er. Er war der älteste Mensch, den Gott in der Bibel für uns dokumentiert hat. Da kommt übrigens auch das Sprichwort her, alt wie Methusalem. Später lässt sich in der Ahnentafel in 1. Mose 11 dann erkennen, dass die Lebensdauer immer kürzer wurde. Das hängt mit einer Festlegung von Gott im 1. Mose 6, Vers 3 zusammen. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Allerdings hat Gott auch hier Gnade walten lassen wieder und hat diese Regel nicht direkt umgesetzt, sondern hat die Lebenserwartung von Generation zu Generation immer weiter runtergeschraubt, damit sich die Menschen daran gewöhnen konnten. Wenn man sich ein bisschen auskennt in der Welt, wird jetzt allerdings vielleicht der ein oder andere sagen, dass die 120 Jahre nicht ganz hinkommen können. Weil es gibt im letzten Jahrhundert einen dokumentierten Fall, wo eine Frau 122 Jahre alt geworden sein soll. Da ich jetzt eigentlich davon ausgehe, dass die Bibel absolut wahr ist und auch die 120 Jahre absolut korrekt sind, kann sich bei den 122 dann eigentlich nur um ein kleines Fehlerchen, vermutlich unabsichtlich, im Geburtsdatum handeln. Wäre nicht das erste Mal, dass sich die Menschen geirrt haben. Den körperlichen Tod, der am Ende unseres Lebens hier auf der Erde auf uns wartet, dürfen vermutlich die meisten kennen. So uneinig, wie sich die Mediziner allerdings beim genauen Zeitpunkt des körperlichen Todes sind, so eindeutig ist heute die Folge dessen. Unser körperlicher Leib hört auf zu arbeiten. Circa 24 Stunden, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen, sollen auch die restlichen Prozesse im Körper wie Verdauung und Zellteilung zum Erliegen gekommen sein. Allerdings sind die Mediziner ja wenigstens darin einig, dass spätestens, wenn weder Herz noch Gehirn mehr arbeiten, der Mensch tot ist. Ja, der tote Körper wird dann anschließend entweder bestattet und verwest dann oder wird im Krematorium verbrannt. Aber beide Arten haben eins gemeinsam. Das können wir in 1. Mose 3 in der zweiten Hälfte von Vers 19 nachlesen. Bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ja, nur in seltenen Fällen kommt es vor, dass ein Leichnam mumifiziert wird, entweder vom Menschen oder von der Natur selbst. Aber auch diese Leichname werden spätestens dann vergehen, wenn Gott diese Welt am Ende der Zeit vernichten wird. Das können wir zum Beispiel am Ende der Offenbarung nachlesen, in Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Komme ich auch später nochmal genauer zu. Ja, wie schon am Anfang erwähnt, ist mit dem körperlichen Tod nicht alles aus. Es kommt noch was danach. Die erste Station nach dem Tod ist das sogenannte Totenreich. Im Alten Testament Sheol und im Neuen Testament Hades genannt. Dort kommen die Seelen sämtlicher Verstorbenen hin. Das können wir in verschiedenen Stellen der Bibel erkennen. Zum Beispiel spricht Hiskia in Jesaja 38, Vers 10. Ich sagte, in der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Sheols. Oder in Jesaja 14, Vers 15, wo von Babel die Rede ist. Doch in den Sheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Ja, und in Lukas 16, Vers 23 wird im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus auch nochmal deutlich, dass sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen in den Hades kommen. Lukas 16, Vers 23. Und als er, der reiche Mann, im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Hier sehen wir aber auch, dass die Gläubigen und die Ungläubigen im Hades nicht gleich sind. Auch dort gibt es eine Unterscheidung. Die Ungläubigen werden im Gegensatz zu den Gläubigen auch dort schon leiden. Aber auch der Hades ist nicht das Ende. Es kommt zwar jeder, der stirbt, dorthin. Allerdings wird niemand dort bleiben. Allerdings wird es hier für die Gläubigen und die Ungläubigen dann von da an getrennt weitergehen. Zuerst möchte ich einmal aufzeigen, wie es mit den Ungläubigen weitergeht. Dazu lese ich uns einmal Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ja, der Vers zeigt eigentlich schon das meiste, was passiert. Als erstes werden die Ungläubigen aus dem Hades geholt, und anschließend werden diese gerichtet. Aber wie komme ich darauf, dass hier nur die Ungläubigen mit gemeint sind? Dazu möchte ich dann schon mal vorgreifen auf den weiteren Weg der Gläubigen. Das können wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 nachlesen, dass die verstorbenen Gläubigen schon bei der Entrückung deutlich früher auferstehen werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Engels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken den Himmel entgegen. Ja, die verstorbenen Gläubigen werden schon bei der Entrückung aus dem Hades geholt. Deswegen sind mit der Stelle aus Offenbarung 20, Vers 13 dann nur noch die Ungläubigen gemeint. Die weiteren Schritte, die ein Ungläubiger gehen wird, sind jetzt sehr überschaubar. Um genau zu sein, beschreibt die Bibel das in einem einzigen Vers. Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, das ist die Folge des Gerichts, welches ja, wir im gleichen Kapitel ein paar Verse früher lesen können. In Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Ja, und diejenigen, die nicht im Buch des Lebens zu finden waren oder zu finden sein werden, werden in den Feuersee geworfen. Und der Feuersee bedeutet dann ewige Qualen. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. An dieser Stelle wird zwar vom Teufel, dem Antichristen und dem falschen Propheten geredet. Aber die ewigen Qualen gelten ebenso auch für jeden anderen, der in den Feuersee geworfen wird. Es gibt viele Menschen, die Angst vor dem Tod haben. Meistens Ungläubige. Und ich sage euch, die haben zu Recht Angst. Deren Angst kommt zwar oft daher, dass der Tod für sie irgendwas Großes, Undurchschaubares ist, sie nicht wissen, was danach kommt oder ob überhaupt irgendwas danach kommt. Aber warum auch immer ein Ungläubiger Angst vor dem Tod hat, ist diese Angst mehr als berechtigt. Denn auf jeden Ungläubigen, der nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist, wie wir gelesen haben, unendliche Qualen, ja, die sich von uns keiner vorstellen kann. Wenn es also das nächste Mal jemand, der nicht gläubig ist, sagt, dass er Angst vor dem Tod hat, können wir ihm sagen, dass er vollkommen recht hat. Du solltest Angst vor dem Tod haben, weil das, was danach kommt, das kannst du dir in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen. Aber gleichzeitig können wir ihm dann vom Evangelium erzählen, davon, dass es einen Ausweg gibt, wodurch man nicht nach dem letzten Gericht in den Feuersee geworfen wird. Denn Offenbarung 20, Vers 15 hat ja eine Bedingung genannt, um in den Feuersee zu kommen. Ich lese nochmal. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wer im Buch des Lebens verzeichnet ist, wird nicht ewig verloren sein. Er wird zwar gerichtet werden, aber der Eintrag im Buch des Lebens ist durch das Opfer von Jesus Christus der Freispruch in den Himmel. Aber wie kommt man jetzt in dieses Buch rein? Was muss ich dafür tun, um in dieses Buch eingeschrieben zu werden? Um genau zu sein, gar nichts. Die Bibel spricht nirgendwo davon, dass man in das Buch des Lebens eingeschrieben wird. Denn jeder Mensch steht von Anfang an schon im Buch drin. Was passieren kann, ist, dass jemand da rausgestrichen wird. Und nachlesen können wir das zum Beispiel im Sendschreiben an Sardes in Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, also die Gläubigen, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater vor seinen Engeln. Hier sehen wir eindeutig, dass nicht die Gläubigen in das Buch des Lebens eingeschrieben werden, sondern dass die Ungläubigen herausgestrichen werden. Ich formuliere meine Frage von vorhin also um. Die neue Frage lautet, wie schaffe ich es, nicht aus dem Buch des Lebens herausgestrichen zu werden? Die kurze Antwort lautet auch hier, gar nicht. Nicht ein Mensch ist in der Lage, ein Leben zu führen, das zur Errettung führt. Sehr deutlich wird das in Römer 3, Abvers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. In dem gleichen Kapitel, Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Allerdings hat Gott zum Glück eine Lösung für dieses Problem gefunden. Gerade jetzt kurz nach Ostern dürfte das den meisten noch im Kopf sein. Ich möchte dazu in Römer 3 ab Vers 21 weiterlesen. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als sein Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Paulus macht es hier sehr deutlich, dass es außer durch Jesus keine Möglichkeit gibt, die Errettung zu erlangen. Selbst die Sündopfer der Juden wären nutzlos gewesen, wenn diese nicht im Glauben an den kommenden Messias gehalten worden wären. Jesus allein ist der Weg zur Errettung. Das sagt Jesus selbst in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und auch Johannes 3, Vers 16, ein Vers, den vermutlich jeder kennt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus allein ist der Weg zum ewigen Leben. Aber was bedeutet das jetzt? Was ist das ewige Leben bei Gott und was bringt uns das? In der Bibel liest man im Neuen Testament an vielen Stellen, dass wir ewig leben, dass wir das ewige Leben empfangen werden. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Dazu möchte ich uns einmal zeigen, was nach dem Endgericht, von dem ich vorhin schon geredet habe, für die Gläubigen passiert, für die dem Buch des Lebens verzeichnet sind. Als erstes einmal der Ort, an dem wir sein werden. Ich lese dazu Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ja, Gott wird eine neue Stadt erschaffen, in der wir leben werden. Auf Vers 10 wird die Stadt dann noch genauer beschrieben. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore, nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. In den weiteren Versen wird die Stadt dann noch sehr detailliert beschrieben. Allerdings ist diese Stadt nicht das Einzige, was auf uns wartet. In Vers 4 im gleichen Kapitel lesen wir Folgendes. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und im Kapitel 22 lesen wir ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Bibelstelle zeigt einfach nochmal eindeutig, wie großartig oder welche großartige Herrlichkeit auf uns wartet. Ich kann jedem nur empfehlen, das Kapitel 21 der Offenbarung einmal zu lesen. Es beschreibt einfach sehr deutlich die neue Stadt und was uns erwartet. Ja, da fragt man sich, warum gibt es noch Leute, die zögern? Warum sind sich Leute nicht sicher, ob sie zu Jesus kommen wollen? Wenn man Jesus in seinem Leben annimmt, bringt das eine großartige Zukunft nach dem Tod mit sich. Und ansonsten halt ewige Qualen. Das ist eigentlich eindeutig, wofür man sich entscheiden sollte. Ich will nicht leugnen, dass es Christen auf der Erde nicht einfach haben. Paulus sagt das auch in seinem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Aber gleichzeitig schreibt Paulus in Römer 8, Vers 18 Folgendes. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Ewigkeit im Herrn wird großartiger sein, als wir es hier uns auf der Erde jemals ausmalen könnten, wird großartiger sein und alles, was wir hier irgendwie uns vorstellen könnten, was wir erleiden können. Ja, allerdings bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Bibel nennt viele Zeichen, die geschehen müssen, bevor die Entrückung stattfindet und die Trübsalzeit beginnt. Allerdings wurden bereits annähernd alle Zeichen erfüllt, die geschehen müssen. Und die aktuelle Situation in der Welt ist exakt das, was die Bibel für die Zeit kurz vor der Entrückung vorhersagt. In Offenbarung 22, Vers 12 macht es Jesus nochmal deutlich, dass nicht mehr viel Zeit ist. Offenbarung 22, 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, und um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ja, und wenn er damals vor fast 2000 Jahren schon bald kommt, wie viel näher ist er dann heute? Jeder wird ewig existieren. Die Frage ist nur, wo? Wirst du nach dem Tod in ewiger Trennung von Gott und in Qualen sein? Oder lebst du in ewiger Herrlichkeit in Christus Jesus, unserem Herrn? Entscheide dich für Jesus. Ja, ich schließe mit den letzten beiden Versen der Offenbarung. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.